The Pioneer Morning Briefing mit Alef Doğan.
Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Alef Doğan und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Heute ist Samstag, der 30. Mai. Vor den Galapagos-Inseln ist eine neue blaue Oktopusart entdeckt worden. In Deutschland ist die Zahl der Superreichen, also die Zahl von Personen mit einem Privatvermögen über 100 Millionen Dollar, binnen eines Jahres um 1.100 mehr gestiegen. Und heute startet der FDP-Parteitag. Und dann war da diese Woche noch Jill Biden. Die hat ihre Sorgen geäußert, ihr Mann sei beim TV-Duell 2024 unter dem Einfluss von Drogen gestanden. Aber jetzt ist erstmal Wochenende.
Voll gepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen, hinein ins Weekend-Feeling.
Mir fällt etwas auf und darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Ein Sound, der sich eingeschlichen hat. Ein Typus, der die Medien und öffentliche Meinung beherrscht. Ältere, krawallige Menschen. Donald Trump, Wolfgang Kubicki, Friedrich Merz und auch Alice Schwarzer, mit der ich diese Woche gesprochen habe. Normalerweise, oder zumindest unserem gesellschaftlichen Ideal nach, werden Menschen mit dem Alter milder, nachsichtiger, ruhiger. Mit dem Alter, dachte ich immer, kommt die Weisheit, die Nachsicht, der Erfahrungsschatz, der souveräner macht statt nervöser. Und stattdessen erleben wir gerade oft das Gegenteil. Friedrich Merz ist 70 Jahre alt, Wolfgang Kubicki 74, Donald Trump 79, Alice Schwarzer 83. Vier Menschen, die längst in einem Lebensabschnitt angekommen sind, den wir eigentlich mit Gelassenheit, Überblick und Erfahrung verbinden. Und trotzdem wirken ihre Stimmen nicht gerade altersmilde, sondern eher kratzbürstig.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets.
You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III.
Donald Trump klingt wie ein Mann, der permanent krakeelt. Und die erste Tonaufnahme, Sie erinnern sich, mit der er so richtig berühmt wurde, handelte davon, was er alles so tun kann, wenn er denn möchte, mit Frauen. Sie im Schritt anfassen zum Beispiel und was nicht alles.
I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything.
Whatever you want.
Grab them by the...
Die Welt, sie dreht sich immer schneller und die Staatsmänner und Frauen werden nicht zu den Felsen in der Brandung, sondern zu Stimmen, die in diesem Strudel immer hysterischer, immer aufgekratzter klingen. Auch in Deutschland. Friedrich Merz wirkt oft eher wie ein schlecht gelaunter, belehrender Politiker im permanenten Gegenangriff, nicht gerade wie ein Kanzler, der über den Dingen steht. Auf die Frage einer krebskranken Frau nach den Kürzungen im Gesundheitssystem klang seine Antwort wie eine passiv-aggressive, eiskalte Belehrung.
Zu keinem Zeitpunkt, auch von mir nicht. Alles andere ist eine falsche Behauptung. Und ich wäre Ihnen einfach dankbar, wenn Sie das nicht einfach ungeprüft wiederholen. Zu keinem Zeitpunkt.
Und so erleben wir ihn auch regelmäßig, den 70-jährigen Bundeskanzler.
Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine.
Und dann wollen sie diese Kinder zur Ordnung rufen und die Folge ist, dass die Väter in den Schulen erscheinen und sich das verbitten, insbesondere wenn es sich um Lehrerinnen handelt, dass sie ihre Söhne, die kleinen Paschas, da mal etwas zurechtweisen.
Dahinter steckt vielleicht die Verwechslung zwischen Ecken und Kanten haben und in Ecken und Kanten sprechen. Dieses Missverständnis sollten wir schleunigst aufräumen. Wenn wir sagen, wir wollen Politiker mit Rückgrat, meinen wir nicht Menschen, die mit Härte sprechen, sondern mit Stabilität führen. Denn ansonsten muss man leider konstatieren, dass Politiker heute nicht mehr in Würde altern, sondern im permanenten Alarmzustand. Und apropos Alarm, der alte, weise Mann, der die FDP nach vorne bringen soll, der klingt so.
Dann sah ich Friedrich Merz mit der historischen Erklärung, die FDP ist tot. In der Sekunde habe ich gedacht, ich wiederhole das jetzt hier auch so, weil das wirklich der Gedanke war. Du Eierarsch, dir werde ich das zeigen.
Eine gewisse Unnachgiebigkeit, einen gewissen Trotz spüre ich zum Beispiel auch bei Alice Schwarzer. So viel hat diese Frau erreicht. Mit 83 Jahren gehört sie zu den bekanntesten Stimmen der Bundesrepublik. Selbstbewusst und stark mischte sie sich seit Jahrzehnten ein in Debatten, Konflikte, in gesellschaftliche Auseinandersetzungen. Sie hat gekämpft für so viele. Dass ausgerechnet sie nicht milder, nicht wohlwollender oder großzügiger auf die nachfolgenden jungen Wilden blickt, ist bemerkenswert.
Kulturelle Geschlechter gibt es viele. 6 gibt es nur 2. Sind wir eigentlich im Irrenhaus? Das ist nicht ernst. Auf so ein Niveau wollen wir nicht gehen. Natürlich ist sie eine Hochstaplerin, weil sie stark tut. Und das, da ist natürlich nichts dahinter. Wir haben ein Problem in diesem Land, das lange von manchen Kräften geleugnet worden ist.
Alter sei die Einladung zur Gelassenheit, dachte ich immer. Heute scheint es eher eine längere Karriere im Dauerstreit zu bedeuten. Und so klafft diese Lücke.
Die Jungen sind nicht verantwortlich für das, was damals geschah. Aber sie sind verantwortlich für das, was in der Geschichte daraus wird. Wir Älteren schulden der Jugend nicht die Erfüllung von Träumen, sondern Aufrichtigkeit.
Richard von Weizsäcker war irgendwann nicht mehr einfach CDU-Politiker, sondern als Bundespräsident eine moralische Instanz. Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt, irgendwann mehr Staatsmann als Parteimann. Rita Süssmuth, Gerhard Baum. Und heute passiert all das kaum noch mehr. Zwar gibt es einzelne herausragende Stimmen, doch sie sind in der Minderheit. Joachim Gauck zum Beispiel.
Wir wollen helfen, aber unser Herz ist weit, doch unsere Möglichkeiten, sie sind endlich.
Joachim Gauck spricht oft nicht wie jemand, der gewinnen will, sondern wie jemand, der überzeugen möchte. Und genau das wirkt heute ja fast schon altmodisch. Eine Melodie, die Nachdenklichkeit anstimmt, statt Krawall. So zum Beispiel auch der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lammert. Trotzdem schlagfertig, trotzdem gewitzt, trotzdem kämpferisch, aber eben nicht kratzbürstig.
Die Demokratie steht und fällt mit dem Engagement ihrer Bürgerinnen und Bürger. Das ist die wichtigste Lektion. Hier im Deutschen Bundestag schlägt das Herz der Demokratie.
Und wer sich im Moment zur Elder Stateswoman in the Making mausert, ist Altkanzlerin Angela Merkel. Dass wir heute kaum noch über ihre politischen Verfehlungen sprechen, selten über ihre verschleppten Reformen, fragwürdige Russlandpolitik, Migrationsentscheidungen ohne die nötige Nachhaltigkeit, das liegt auch daran, dass sie dem Bedürfnis nach Versöhnung und Reife nachkommt. Geradezu überparteilich.
Achtet auf die Sprache. Denn die Sprache ist sozusagen die Vorform des Handelns. Und wenn die Sprache einmal auf die schiefe Bahn gekommen ist, kommt auch sehr schnell das Handeln auf die schiefe Bahn. Und dann ist auch Gewalt nicht mehr fern.
Und so wird deutlich, was uns fehlt. Nicht parteipolitische Karriere, auch nicht bemerkenswerte Ambition, sondern politische und weltanschauliche, vielleicht auch psychische und emotionale Reife. Vielleicht erkennt man eine reife Gesellschaft nicht daran, wie laut ihre Jungen sind, sondern daran, wie ihre Älteren sprechen. Und damit kommen wir zu unserer Frage der Woche. Ich möchte diese Woche von Ihnen wissen, wer ist Ihr persönlicher Hoffnungsträger? Wer macht Ihnen Hoffnung? Jemand Prominentes aus der Politik oder vielleicht jemand aus Ihrer privaten Umgebung? Schicken Sie uns Ihre Sprachnachricht per WhatsApp an das Pioneer-Redaktionshandy. Die Nummer finden Sie in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich auf Ihre Nachrichten. Und jetzt schauen wir gemeinsam auf die kommende Woche im Ausblick. Sie wird wild. Los geht's. Heute Abend steigt in Budapest das Champions League-Finale zwischen Paris Saint-Germain und Arsenal aus London, während in Paris selbst die French Open noch bis Sonntag in die nächsten Runden gehen. Die FDP, sie tagt, wie gesagt, heute und morgen in Berlin mitsamt Vorstandsneuwahl. Wolfgang Kubicki wird heute Nachmittag mit großer Wahrscheinlichkeit neuer Parteichef. Wir haben für Sie kluge, provokante, nachdenkliche und spitze Stimmen gesammelt von Menschen, die einen interessanten Blick auf FDP und auf den Liberalismus haben. Liberalismus neu denken heißt das Resultat. Ein Podcast mit meiner Kollegin Carina Mössbauer. Neben Wolfgang Kubicki, Peter Sloterdijk, Volker Wissing, Linda Teuteberg, Jörg Schönenborn und Ulf Poschardt blickt in diesem Podcast Veronika Grimm auf den Liberalismus. Die Wirtschaftsweise und Pionier-Co-Herausgeberin sieht eine Marktlücke für Liberale.
Im politischen Spektrum sind die Parteien sehr, sehr staatsgläubig. Man sieht ja, dass auch in der politischen Diskussion eigentlich immer darüber geredet wird, wir müssten irgendwas machen oder der Staat oder die Politik fühlt sich in der Pflicht, jetzt die Innovationen voranzutreiben oder das Wachstum wieder anzustoßen. Auf die Idee, dass das vielleicht eine wirtschaftliche Dynamik braucht, um wieder auf den Wachstumspfad zu kommen, kommt eigentlich so direkt niemand. Und ich glaube, da ist eine FDP schon vonnöten, die eben diese Punkte sehr, sehr klar macht, dass man auch den Mut haben muss, den Unternehmen zu vertrauen, dass man die richtigen Rahmenbedingungen setzen muss, damit die Unternehmen auch in die richtige Richtung loslaufen, damit, dass man aber auch die richtigen Rahmenbedingungen setzen muss, damit man sozusagen auch die nächste Generation von Technologien voranbringt. Und das geht einher mit dem Scheitern von Altem, was nicht mehr bestehen kann in unserer Welt mit der großen Konkurrenz durch China, auch im Technologiebereich. Man braucht dafür, glaube ich, schon ein bisschen Mut, diesen Absprung zu bekommen in Deutschland.
Den Link zu diesem Podcast finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Am Sonntag stimmen die Hamburgerinnen und Hamburger darüber ab, ob ihre Stadt eine Olympia-Bewerbung einreichen soll. Es ist ein zweiter Anlauf, nachdem 2015 bereits eine Mehrheit gegen eine Bewerbung votiert hatte. Film- und Kulturliebende kommen in den nächsten Tagen auf ihre Kosten. Von Dienstag bis Sonntag lädt das Kurzfilmfestival Hamburg ein, mit Kurzfilmen für Erwachsene und auch einem Kinderkurzfilmfestival. Der Facebook-, Instagram- und WhatsApp-Mutterkonzern Meta könnte bald stärker reguliert werden. Der EuGH wird am kommenden Mittwoch entscheiden, ob die Einstufung von Meta als sogenannter Torwächter nach dem Digital Markets Act aus dem Jahr 2023 rechtmäßig war. Als Torwächter gelten Unternehmen dann, wenn sie ein bisschen wie ein Monopol wirken, also so mächtig sind, dass sie den Zugang zu digitalen Märkten kontrollieren. Und als solcher Torwächter müsste Meta dann den festgelegten Verpflichtungen nachkommen. Ansonsten können Geldbußen von bis zu 20% des weltweit erzielten Gesamtumsatzes verhängt werden. In Brüssel findet am Mittwoch und Donnerstag die EU Green Week statt, die jährliche Hauptkonferenz der Europäischen Kommission, bei der über die Zukunft des europäischen Umweltschutzes debattiert wird. In New York wird die UN-Generalversammlung am Mittwoch die nichtständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats wählen. Und Deutschland bewirbt sich um einen der Sitze. In Äthiopien finden am Montag Parlamentswahlen statt. Die Wahl sei eher eine formale Angelegenheit, die der Regierung Legitimität verleihen würde, so meinen viele Friedensforscher. Und der Kanzler wird am Freitag am EU-Westbalkan-Gipfel in Montenegro teilnehmen. Und das wird also alles in einem eine schöne neue Woche. Alice Schwarzer, die wir soeben gehört haben, die ist übrigens mein Gast im aktuellen achten Tag. Mit ihr spreche ich über den gesellschaftlichen Rückschritt, den wir gerade erleben, über ihren Blick auf Schönheitsideale in sozialen Medien, über ihren Blick auf die AfD und die Frage, warum so viele Frauen noch immer Angst vor dem Wort Feministin haben. Wenn wir aber von Rollback sprechen, also von Rückschritten, wo sehen Sie die? Also in welchen Bereichen sind wir vielleicht nicht in eine Zeit von vor 50, 60 Jahren zurückgefallen, aber wo sind wir heute anders zurück als, ich sag mal, vor 10 Jahren? Weil sonst wäre es ja kein Rückschritt.
Ja, das sind sicherlich die Bereiche, das Bild der Frauen, also wie es zum Beispiel von den Influencern propagiert wird.
Ja.
Dieser Wahnsinnsdruck, jung zu sein, glatte Haut zu haben und sich andauernd mit sich zu beschäftigen.
Mhm.
Ich komme zum Beispiel hier in Berlin, komme ich jeden Tag vorbei an einem Schönheitssalon, in dem ist ein großes Plakat von einer Frau und die sieht zum Fürchten aus, erschreckend, mit so aufgestülpten Lippen und aufgerissenen Augen. Also sieht ganz grausig aus. Dieses Geschäft hält das für eine Werbung.
Für ein Ideal.
Ja, ihren Kosmetiksalon. Diese bearbeiteten Körper, die ja in Wahrheit überhaupt nicht schön sind und denen eben gerade die beeinflussbaren jungen Frauen nachstreben, ja, das ist eine Entstellung und man raubt ihnen das Gesicht. Und das ist natürlich eine sehr problematische Entwicklung.
Diese Frau würde jetzt wahrscheinlich dem entgegnen, dass sie ja nicht nur das macht, sondern dass sie vielleicht sogar erfolgreich ist im Beruf, vielleicht sogar Karriere macht. Das ist sozusagen die Errungenschaft der Emanzipation, ist, dass sie beides kann, sich sowohl um ihre Finanzen kümmern, als auch um ihre Schönheit.
Ja, ich meine, wie wird sie von Männern wahrgenommen?
Nachdem Wirtschaftsministerin Katharina Reiche in China war, wird sicherlich auch in der kommenden Woche ausführlich über das deutsch-chinesische Verhältnis debattiert. Meine Kollegin Carina Mössbauer spricht im Hauptstadtbriefing mit dem China-Experten Andreas Fulda über eine Politik, die aus seiner Sicht die Realität autoritärer Systeme lange unterschätzt hat. Warum ist Deutschland trotz aller Warnungen so eng mit China verflochten? Welche Rolle spielen eigentlich Konzerne, Lobbyismus und auch politische Naivität?
Wir sprachen bereits über die Abhängigkeit bei Rohstoffen oder Zwischenprodukten. Extrem hoch ist sie auch bei Chips, bei Halbleitern. Welche Folgen hat das denn für die Produktion und die Industrie in Deutschland?
Ja, also zum Beispiel bei den Chips sind wir insbesondere auf Taiwan angewiesen. Diese sehr hochentwickelten 2 bis 3 Nanometer Chips, die werden im Grunde nur in Taiwan hergestellt. Da müssen wir uns klar sein, sollte es irgendwann mal zu einer Krise in der Taiwanstraße kommen, also entweder eine Seeblockade oder Gott bewahre einen Krieg, ja, dann wären wir halt komplett abgeschnitten von diesen Chips und ohne die geht im Grunde nichts. In der Medizintechnik, aber auch in der Verteidigungsindustrie brauchen wir die. Ja, und dann geht's halt natürlich an die Substanz.
Lässt sich diese Abhängigkeit denn überhaupt noch aufbrechen und lösen?
Ja, sehr schwierig. Also Taiwan ist deswegen Weltmarktführer geworden, da die damalige Regierung in den 70er, 80er Jahren hat halt Industriepolitik betrieben, haben da ganz gezielt Anreize gesetzt für die heimische Industrie, auch die Ausbildung von Experten ermöglicht. Ja, und sowas kann man nicht so schnell aufholen. Also da kann man jetzt nicht einfach so eine Fabrik oder so ein Fab irgendwie in Deutschland oder Amerika aufbauen. Das kann man zwar machen und da gibt es auch jetzt Anstrengungen, aber da haben wir dann nicht die Kapazitäten, die wir bräuchten.
Gibt es denn Länder, die da quasi substituierend irgendwie eingreifen könnten oder auf die wir zurückgreifen könnten, die auch ähnlich gut sind in der Produktion und die vielleicht Kapazitäten haben?
Ja, nein, da gibt es keine Länder, die da substituieren könnten. Da ist die Abhängigkeit in diesem Bereich also absolut. Insofern würde ich auch sagen, haben wir ein ureigenes deutsches Interesse, ein europäisches Interesse, dass es eben nicht zu Krieg kommt in Ostasien.
Und wir schauen natürlich diese Woche auch auf unsere Volkswirtschaft. Zwischen den USA und dem Iran gibt es nach 3 Kriegsmonaten deutlichere Signale in Richtung Deeskalation. Der Ölpreis ist deswegen weiter gefallen und die ohnehin gut laufenden Aktienmärkte haben noch einmal zugelegt. Im Ökonomiebriefing Feld und Haukapp mahnt Ökonom Lars Feld jedoch trotzdem zur Vorsicht.
Der Sturm kommt über die Finanzmärkte. Das ist das, was schnell reagiert. Wenn wir die jetzigen Bedingungen fortschreiben und dann berücksichtigen, was in der Demografie alles passiert, dann führt das zu einer massiven Belastung der volkswirtschaftlichen Kapazitäten. Und da ist es einfach nicht möglich, in dem Maße zu wachsen. Ja, da kann der Staat dann auch Geld drüber schütten, Schulden finanziert. Das hilft dann einfach nicht. Ja, das heißt, es muss uns gelingen, diese Bedingungen zu verändern. Der Sturm entsteht dann, wenn wir auf der anderen Seite die Turbulenzen in den Finanzmärkten haben, dann wird das einfach noch schlimmer sozusagen, weil dann geht's bergab. Da geht's ja nicht nur seitwärts, so ein Siechtum und es ist eine Stagnation 10 Jahre. Nein, es geht bergab. Und dann kommen Einbrüche, wie wir sie eben in Corona und in der Finanzkrise gesehen haben. Beides sind die größeren Einbrüche seit dem Zweiten Weltkrieg. Ja, und alles andere waren normale Rezessionen, wo man sagen konnte, da kommen wir ganz locker durch. Also das ist das, was mir eben so viel Sorge macht, dass man den Zusammenhang zwischen dem, was auf den Finanzmärkten passiert und dem, was realwirtschaftlich passiert, zu wenig sieht.
Sein Konterpart, Wirtschaftswissenschaftler Justus Haukapp, widerspricht ihm zumindest in Teilen.
Wir hatten von 2010 bis etwa 2019 eine relativ gleichlaufende Entwicklung der privaten Investitionen insgesamt. Und seitdem geht es aber total auseinander. Die privaten Investitionen entwickeln sich nicht nur seitwärts, sondern fallen wieder und sind jetzt wieder auf dem Stand von vor 10 Jahren angekommen, während der Staatskonsum kontinuierlich weiter nach oben klettert. Also wir sehen jetzt plötzlich, dass sich da eine immer größer werdende Schere tatsächlich auftut. Und das ist wirklich besorgniserregend. Von daher mag ich dieses Bild von dem Sturm nicht ganz so gern, weil ich habe eher den Eindruck, dass es so ein langsames Sinken ist, was hier stattfindet, ob mit oder ohne Sturm.
Die Links zu den hier gerade vorgestellten Podcasts finden Sie alle in der Podcast-Beschreibung dieser Folge. Und das war unser Beitrag zum Wochenende. Der Rest liegt bei Ihnen. Wenn Sie mögen, hören wir uns wieder hier bei The Pioneer. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alef Doğan.